Sonntagsakademie. Heute zum Thema
Pater Franziskus vom Kreuze Jordan, Gründer der Kongregation der Salvatorianerinnen und Salvatorianer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Sonntagsakademie. Es begrüßt Sie Karl Felderer. Es referiert Pater Benedikt Leib. Pater Benedikt Leib ist seit 60 Jahren im Kloster und ist Hauskaplan bei den Salvatorianerinnen in Meran. Aufgezeichnet wurde der Vortrag im Februar 2021 bei den Salvatorianerinnen in Meran. Ich wünsche angenehmes Hinhören.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, anlässlich der Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan, des Gründers der Salvatorianer und Salvatorianerinnen in der Lateranbasilika zu Rom am 15. Mai, bin ich als der einzige Salvatorianer in der Diözese Bozen-Brixen gebeten worden, etwas über den hier sicher unbekannten Gründer Pater Jordan zu sagen. Dass nur ein Salvatorianer hier in Südtirol lebt, müsste gar nicht sein, wenn es auf unseren Gründer ankäme, denn Südtirol hatte er durchaus im Blick. Einmal wegen des milden Klimas, weil nicht wenige junge Mitbrüder in Rom krank waren, und zum anderen, weil er in dem tief katholischen Tirol Berufe für die Mission erhoffte. So kamen im Jahre 1897 die ersten Salvatorianer hier an und fanden durch den wohlwollenden Graf Brandis in der Pfahlburg zu Brisian eine kostenlose Bleibe. Sie urteilten übrigens sehr positiv über die Leute von Südtirol. Alle seien sehr zuvorkommend im Dorf. Ein Jahr später kaufte der Orden ein Grundstück in Meran-Obermais. Der Dekan von Meran, Monsignore Glatz, befürwortete sehr die Gründung und übrigens auch der Bischof von Trient, Eugen Valussi. Bald wurden 11 Büblein, wie es in der Chronik heißt, aufgenommen und besuchten das Gymnasium der Benediktiner in der Stadt Meran. Der Obere schrieb an den Gründer, man solle ja nicht glauben, dass es in dem schönen Meran im Paradies des heiligen Landes Tirol ihnen zu gut und zu rosig gehe. Manche Sorge und mancher Kummer drückt unser Herz. Um das vor Ort zu besprechen, weilte der Gründer Pater Franziskus Jordan vom 14. bis 17. Oktober 1899 im Salvator-Kolleg Meran. Die finanziellen Probleme häuften sich, wohl deswegen, weil der Gründer in seinem Missionseifer zu viele Niederlassungen in Europa zu schnell hintereinander gründete und er nicht im gleichen Tempo Wohltäter finden konnte. Er hatte übrigens ständig einen Globus auf seinem Schreibtisch, weil überall auf der weiten Erde Salvatorianer präsent sein sollten und Christus, den Heiland aller Menschen, zu verkünden. Wie gesagt, weil die Patres finanziell nicht mehr durchkamen, übernahmen am 1. Mai 1912 die Salvatorianerinnen das Kolleg in Meran-Obermais. Über ihr segensreiches Wirken komme ich nachher noch zu sprechen. Nun aber, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es Zeit, mich vorzustellen, wer da zu Ihnen heute spricht, um zu wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich heiße Pater Benedikt Leib, bin wie gesagt Salvatorianer und das genau 65 Jahre. Weil von Anfang an schon zu Lebzeiten des gemeinsamen Gründers beide Zweige trotz der gegenseitigen Eigenständigkeit zu gut zusammenwirkten und bei Errichtung von Klöstern, ob in Europa oder in Übersee, in den Missionen gleich auch die Schwestern ankamen, bot ich mich als Pensionär den Schwestern Salvatorianerinnen als Hauskaplan an. So bin ich schon 20 Jahre hier und wirke gerne als Seelsorger hier in Meran. Nun will ich als Vorspann noch kurz zwei Fragen hinzufügen, bevor ich Pater Jordan in die Zeit zwischen 1848 und 1918, seinem Todesjahr, stelle. Warum bin ich Salvatorianer geworden und bin es noch heute gern? Ich will es kurz machen. Nach dem Ende des Krieges 1945 wollte ich weiter studieren, aber in Aulendorf, einer schwäbischen Kleinstadt, war damals nicht möglich. So las eine Mutter eines Mitschülers, dass die Salvatorianer ein Gymnasium mit Internat in Bad Wurzach eröffnen. So übersiedelte ich in Salvator-Gymnasium und Internat nach Bad Wurzach. Die Lehrer bewunderte ich, wie alle Schüler, über ihre Offenheit und Vielseitigkeit. Keiner zeigte sich hoch erhaben über uns kleine Buben, gingen mit uns auf den Fußballplatz. Sie konnten uns für die Schöpfung begeistern, denn einer der Lehrer nannten wir Schüler Vogelpater, da er im Wurzacher Ried oft in einer Laubhütte übernachtete, um Vögel zu beobachten, Vögelstimmen aufzunehmen und zu beringen, um ihre Flugroute zu erforschen. Den anderen Pater nannten wir Heuschreckenpater, weil er deren Sprache kannte und sie auf seine Hand lockte. Einer war Künstler und Sportlehrer, der mit kurzen Hosen uns vorturnte, was wir erst noch trainieren mussten. Ihre legere Lebensart tat uns Buben gut. Wir hatten ja oft Heimweh. Dafür war ich fasziniert, wie viele deutsche Salvatorianer in der Mission wirkten, und ich träumte auch, nach Südamerika als Missionar zu gehen, wenn ich einmal Salvatorianer bin. Zumal mein Onkel in Arequipa in Peru Braumeister war und dort bayerisches Bier herstellte. Es wurde zwar nichts daraus, aber immerhin durfte ich 4 Jahre nach Athen als Auslandsseelsorger um ein pastorales Feld, war in diesen 60 Priesterjahren in 6 Diözesen und einige Mitbrüder in meinem theologischen Kurs im Passau Klosterberg durften in den Kongo, nach Taiwan und nach Suriname gehen. Die zweite Frage steht im Raum. Warum ist die salvatorianische Kongregation interessiert, dass ihr Gründer hier in der Diözese, hier in Südtirol bekannt wird? Ist die Seligsprechung nicht als ein internes Familienereignis der Salvatorianer zu sehen? Warum soll das in die Öffentlichkeit? Das möchte ich jetzt allgemein ansprechen und später am Gründer Pater Franziskus Jordan konkretisieren. Pater Franziskus ist eine prophetische Gestalt. Er sah den Glaubensschwund seiner Zeit und war überzeugt, alle Getauften sind als Apostel, als Gesandte berufen, Christus bekannt zu machen. Er war ein Gegner des Klerikalismus, in dem der Pfarrer über alles bestimmt, wo vom Pfarrer alle Aktivitäten ausgehen wie von einem zentralen Sendestation. Von ihm angeregt war mir immer die Teamarbeit in den Pfarreien von Anfang an sehr wichtig. Ich stellte fest, im Volke Gottes stecken viele Begabungen. Paulus nennt sie Charismen. Vieles können die Laien viel besser als wir Priester und Pfarrer. Mein protestantischer Freund Jörg sagte mir wörtlich, Benedikt, ich habe gemeint, ihr Katholiken, ihr seid eine Priesterkirche und du überträgst so viele Aufgaben den Laien, mehr als wir in unserer evangelischen Gemeinde. Ja, Pfarrer müssen heute den Mut haben, viele pastorale Dienste den Laien zu übertragen, ganz im Sinn von unserem Gründer Pater Franziskus Jordan. Dazu kommt, er war kein Moralapostel, wie viele Kleriker damals im letzten Jahrhundert. War nicht der Apostel Paulus der Auffassung, durch den Glauben sind wir gerettet, nicht durch das Gesetz. Christus ist unser Retter. Für Pater Franziskus Jordan kam als erstes an Christus glauben und er sich dann auf den Weg machen, ihm immer ähnlicher zu werden. Christus ist gekommen, damit alle das Leben haben, in seinem Namen. Und noch etwas Drittes, aktuell von heute. Mit seinen Gedanken des Laienapostolates bekam er eine Abfuhr von der Kurie, von Kardinälen und Bischöfen. Er träumte von einer offenen und begeisterten Kirche und nicht eine, die bis ins Kleinste durchorganisiert und strukturiert ist. Bei einer Begegnung, als er dem heiligen Don Bosco sein Anliegen vortrug, sagte er bedenklich, oh, da werden Sie von Seiten der Bischöfe großen Widerstand bekommen. Und so kam es. Und da sagte er darauf zu seinen Mitbrüdern in einem Kapitel, der bitterste Kelch wurde mir von der kirchlichen Obrigkeit gereicht. Und gleich dazu mahnte er, seid aber wahre Söhne der heiligen Mutter Kirche, glaubt, was sie glaubt, verwerft, was sie verwirft. So manche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, träumen heute von einer modernen Kirche und sind enttäuscht und machen nicht mehr mit oder zumindest mal in Deutschland, Österreich und in der Schweiz treten viele aus der Kirche aus und wenden ihnen den Rücken zu. Nein, für Christen gilt weiterzuwirken. Warum? Vieles ist jetzt verwirklicht, was für Pater Jordan damals vor 100 Jahren ein glühendes Anliegen war. Es ging Pater Jordan hinsichtlich der Kirche so, wie es Jesus gesagt hat, viele Propheten wollten sehen, was ihr Jünger seht und haben es nicht gehört. Gesehen, wollten hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ein Prophet erlebt ja meistens nicht mehr das, was er angekündigt hat. So hat auch bei Pater Jordan erst 100 Jahre nach ihm beim Zweiten Vatikanischen Konzil und jetzt bei Papst Franziskus das eingetroffen, was er als Kirche gewünscht hat. Sie hat sich weiterentwickelt. Er hatte ein großes Gottvertrauen, einen lebendigen Glauben und Geduld. Geht das nicht vielen von uns heute ab, die eine andere, modernere Kirche wollen? Papst Franziskus geht doch heute Wege, die man vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Er braucht die Unterstützung aller in der Kirche, zumal er so viele Gegner hat. Nehmen wir es auf, versuchen wir auf unsere Weise die Kirche zu verändern, im guten Sinn, damit sie wirken kann zum Segen für die Menschen. Nun will ich aber endlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den neuen Seligen Pater Franziskus Jordan in seine Zeit stellen und dann wird er und seine Berufung umso heller leuchten. Viele waren doch schon in Rom. Welcher Rompilger ist nicht fasziniert, wenn er unter der Peterskuppel steht und hinaufschaut und darin in 2 Meter hohen Buchstaben liest, Tu es Petrus et superhang Petram edificabo ecclesia meam. Das heißt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das war das beherrschende Kirchenbild über viele Jahrhunderte. Kirche als feste Burg der Wahrheit in der Brandung der Reformation durch Luther, später gegenüber allen Angriffen in der Französischen Revolution, in der Aufklärung und danach in den Diktaturen des Nazireiches und des Kommunismus. Wer angegriffen wird, verschanzt sich auf seine Macht und igelt sich gerne ein. So hat sich die Kirche viel zu lange mit sich selbst beschäftigt, Ich denke da auch an das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes und außerhalb der Kirche kein Heil, keine Rettung. Wie das innerkirchlich aussah, mag ein Wort des Kardinals Ottaviani belegen, dass er in der Konzilsaula im Jahre 1962 sagte, so lange ist es ja noch nicht her. Die Kirche besteht aus zwei Gruppen. Die verkündende Kirche, sprich der Klerus, der den Mund am Leibe Christi versinnbildet und das Sagen hat. Und die andere Gruppe, die zuzuhören hat, die also die Ohren verkörpern am Leib Christi und zu gehorchen haben. Dass das Zweite Vatikanische Konzil am Anfang noch diese Meinung hatte, zumindest viele Bischöfe und Kardinäle, und am Schluss etwas anderes herausgekommen ist, ersehen wir daraus. Jetzt sieht man die Kirche als wanderndes Volk Gottes an. Sie steht also nicht unbeweglich auf einem Felsen, sondern ist unterwegs. Hat nicht Jesus zu seinen Jüngern gesagt, geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Aber liebe Zuhörer, wir überlesen das immer wieder. Welche Schafe gehen denn zu den Wölfen? Ich habe gemeint, die Wölfe gehen zu den Schafen. Da sehen wir, Jesus sagt, es kommt nicht an, dass ihr freundlich aufgenommen werdet und Applaus bekommt. Ihr könnt es manchmal auch mit Hunden zu tun haben, die euch Widerstand leisten. Aber geht zu den Menschen. Die Kirche ist zwar einmal unverrückt auf dem Felsen gebaut, aber jahrhundertelang haben Ordensgründer und Ordensgründerinnen mit den Ordensleuten ein anderes Kirchenbild verwirklicht. Eine Kirche, die hineingeht in die Lebensbereiche der Menschen. Papst Franziskus hat das sehr massiv ausgesprochen. Geht an die Ränder und oh, hören wir hin. Nicht die Kirche als Burg, sondern er sagt, mir ist eine gebeulte Kirche lieber als eine, die aufgrund ihrer Verschlossenheit sich an eigene Sicherheiten klammert. Ein andermal bringt er für die Kirche das Feldlazarett ins Spiel, das bekanntlich beweglich ist und dort aufgeschlagen wird, wo Kämpfe stattfinden, wo Verwundete behandelt werden. Und das Motto des diesjährigen Weltmissionssonntags heißt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Papst Franziskus sagt, das ist allen Christen gesagt, nicht schweigen, sondern das, was wir erleben, im Glauben an Christus hinaustragen. Das sind neue Töne aus dem Mund eines Papstes. Ordensgründer haben die Not der Menschen gesehen und haben ihre Ordensangehörigen motiviert, Kraft des Glaubens im Dienst an den Menschen, Christus in seiner Liebe zu bezeugen. Ein Jesuit, der heilige Franz Xaver, ging bis an die Grenzen Chinas. Ein heiliger Vinzenz von Paul mit den barmherzigen Schwestern ging zu den kranken und alten Menschen. Eine Maria Ward und Angela von Merici von den Ursulinen ermöglichten mit ihren Schwestern allen Mädchen eine Schulbildung zu geben. Johannes Don Bosco hat sich um verwahrloste Straßenkindjungen gekümmert. Eine heilige Teresa von Kalkutta hat ihr Leben kranken und sterbenden Menschen, die buchstäblich todkrank auf den Gehsteigen der Stadt lagen, gezeigt, so ist die Liebe, so ist unsere Sendung. Sie alle haben einen Jesus vor Augen gehabt, der mit Heiligem Geist und mit Kraft umherzog und Gutes tat und alle heilte. Jesus hat nicht nur das Wort vom Reich Gottes gepredigt, sondern sein ganzes Wirken war auf Liebe und Sorge für die Ärmsten geprägt. Das Charisma der Gründer hat viele Ordensleute in all den Jahrhunderten inspiriert, in ihrem Geist weiterzuwirken. Auch die Salvatorianerinnen hier in Meran, Obermais, haben über 100 Jahre lang bis heute im Geist von Pater Franziskus Jordan im Kindergarten, im Internat für die Mädchen, im Krankenhaus, im Böhler Krankenhaus, im Seniorenheim, zum Beispiel in Eden, und als Katechetinnen und Lehrerinnen der Pension für Gäste gewirkt. Was aber ist das Besondere, das Charakteristische im Leben unseres Gründers, Pater Franziskus Jordan, der nun selig gesprochen werden soll? Das kann man kurz so sagen. Er hat nicht nur eine Kirche gewünscht und seinen geistlichen Söhnen und Töchtern ans Herz gelegt, die aus den vier Kirchenwänden und aus den Ordenshäusern hinausgeht, wie viele andere Ordensleute auch, um mit allen Mitteln, die Liebe Christi eingibt, Menschen für Christus zu gewinnen, sondern dazu ganz wesentlich gläubige Christen zu animieren, selbst Apostel Christi zu sein, an ihrem Ort, wo meist kein Pfarrer mehr hinkommt. Seine Überzeugung war: Alle Christen sind Kraft ihrer Taufe Apostel, Gesandte Jesu Christi, und sie sollen ihn bekannt machen unter den Menschen, besonders unter denen, die den Glauben an Christus verloren, Gott vergessen und ausgeblendet haben in ihrem Leben. Dazu ist es nun nötig, einen ganz kurzen persönlichen Einblick in sein Leben zu geben. Johann Baptist Jordan, wie sein bürgerlicher Name lautet, ist geboren 1848, wuchs in einer sehr armen Familie in Gurtweil, Schwarzwald, in der Erzdiözese Freiburg auf. Von Kindheit an sehr religiös, wollte er Priester werden, aber für ein Studium war kein Geld da. Ja, er musste mit seinem Lohn als Maler die Familie mitversorgen. Auf der Walz, der Gesellentour, wie es damals üblich war, kam er in deutsche Großstädte. Und wenn er dort an den Sonntagen zur Heiligen Messe ging, stellte er fest, dass viele Bänke leer waren, fast möchte ich sagen, wie in der jetzigen Corona-Zeit. Die Pfarrer damals erreichten mit ihrer Botschaft des Evangeliums die Menschen nicht mehr. Die Kirche hatte mit dem Beginn des Kapitalismus die Arbeiter verloren. Und da er als Maler selbst zur Arbeiterklasse gehörte, litt auch er an der Ungerechtigkeit des Kapitalismus und der bitteren Armut der Arbeiter. Er hatte es selber an seinem eigenen Leib verspürt. Er hätte sicher das Wort des Papstes Franziskus sehr bejaht: Der Kapitalismus tötet. Er fragte sich: Wie kann Gott der Vater, der seinen Sohn gesandt hat, um alle Menschen zu retten, bei diesen Menschen bekannt machen? Wie kann diese soziale Kälte überwunden werden? Und da wurde ihm ganz schnell klar: Nur indem Gesandte Gottes vor Ort sind und ihn dort bekannt machen, wo die Menschen arbeiten und leben, dort soll Christus verkündet werden. Das können die Kleriker nicht leisten. Dazu braucht man jeden, der glaubt. Während ihm dieses immer klarer wurde und er sein Anliegen in der damaligen Kirche nicht verwirklicht sah, betete er und drang darum, eine Möglichkeit zu finden. Und so gelang es ihm schließlich, Theologie zu studieren und Priester zu werden. In seinem geistlichen Testament, in dem er fast täglich einen Eintrag machte, wurde ihm immer klarer: Als Pfarrer, eingesetzt in einer Pfarrei, kann ich diese mir von Gott gegebene Berufung nicht verwirklichen. Da er im Kulturkampf keine Pfarrstelle bekam, schickte ihn sein Bischof, da er sehr sprachbegabt war, nach Rom zum Weiterstudium. Immer klarer erkannte er in Rom und zumal auf einer Reise nach Palästina an den biblischen heiligen Orten, wozu Gott ihn berufen hat, und gab seiner Gründung den Namen Apostolische Lehrgesellschaft. in dieser Gemeinschaft, so schwebt es ihm vor, sollten alle eintreten können. Priester, die in einer Gemeinschaft zusammenleben sollten, Professoren, Gelehrte und Arbeiter, Kinder und Jugendliche, Familienmütter und Familienväter, ja sogar die Kinder, alle sind gerufen. Er wollte ursprünglich keinen Orden gründen, sondern alle, die sollten zu seiner von ihm gegründeten Gesellschaft gehören, die erkannt haben, wie kostbar der Glaube an Christus ist. Mehr noch, was Christus für sie und ihrem Leben bedeutet. Retter und Heiland, Hoffnung auf Leben in Fülle bei Gott und dann auch bereit zu sein, zu anderen diesen Glauben und diese ihre Liebe zu Jesus Christus zu tragen. Diese Gründung der apostolischen Lehrgesellschaft wurde ihm durch die Vatikanische Kurie nicht genehmigt. Da hat sich die Prophezeiung des Don Bosco wirklich wahrgemacht. Oh, da werden sie großen Widerstand von Bischöfe und Kardinäle erhalten. Und er war doch überzeugt, ich bin von Gott berufen. Und trotz dieses Widerstands der Vatikanischen Kurie hielt er an seiner Berufung fest. Da die eine Gründung scheiterte, gründete er 1881 die Ordenskongregation der Salvatorianer und 1888 zusammen mit Freifrau Therese von Willenweber als Schwester Maria von den Aposteln von Papst Paul VI. Selig gesprochen die Gesellschaft der Salvatorianerinnen und nahm den Ordensnamen Franziskus Maria vom Kreuze an. Sein Charisma haben beide Zweige übernommen, schlicht und einfach, ohne Aufdringlichkeit, aber mit Überzeugung, nicht in Enge, sondern im Weitblick darauf hinzuwirken, dass die Menschen den Glauben zu Jesus Christus und seinem Evangelium nicht als Last empfinden, sondern als Hilfe in allen Situationen des Lebens. Sie wollen in der Welt Mitarbeiter, Frauen und Männer gewinnen, die vor Ort, dort wo sie leben, das Reich Gottes, das Gerechtigkeit, Liebe und Frieden ist, aufzubauen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie aktuell ist die Botschaft von Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan heute? Der Einfluss der Amtskirche schwindet doch immer mehr. Immer mehr bleiben die Sonntagsgottesdienste fern, lassen ihre Kinder nicht mehr taufen, heiraten nicht mehr in der Kirche. Der Glaube entfacht bei vielen keine Freude mehr. Da gilt es, dass alle, die glauben und der Kirche treu bleiben, sich als Gesandte Christi berufen fühlen, durch ein glaubwürdiges christliches Zeugen Leben die unendliche Liebe Gottes zu bezeugen. Sie sollen zeigen, dass der Glaube nicht Last ist, sondern uns wirklich hilft in unserem Leben. Jesus will uns nicht die Freude nehmen. Er ist kein weltfremder Asket. Er ist kein Moralapostel, der immer gleich mit dem Zeigefinger hebt. Er ist gekommen, damit wir das Leben haben. Aber nicht ein enges, das sich um das eigene Ich ständig dreht, sondern ein weites, das Himmel und Erde, das eigene Leben und das der Mitmenschen mit einbezieht. Ein Leben, das Verantwortung trägt für das Wohl und für die Zukunft aller. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Jesus ist eine Wende gekommen. Das Reich Gottes ist da. Wir haben ein Rezept als Christen von ihm, diese Welt zu verändern, indem wir uns einsetzen für das, was Jesus innerlich bewegt hat, Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Mahatma Gandhi hat gesagt, wenn alle Christen einen Tag leben würden wie Christus, dann wären in zwei Tagen alle Menschen Christen. Ja, wir haben das Rezept für eine bessere, gerechtere, humanere vor allem eine Welt mit mehr Liebe, mit mehr Begegnung, mit mehr Vertrauen. Dazu werden alle gebraucht. So ist es das Charisma von Pater Franziskus Jordan. Und von dem wir als Seliger erwarten, dass er für uns Salvatorianerinnen und Salvatorianer, aber für die ganze Kirche, für alle, die sich zu Christus zählen, ein Fürbitter bei Gott ist.
Sonntagsakademie.
Von Pater Benedikt Ley brachten wir einen Vortrag zum Thema Pater Franziskus vom Kreuze Jordan, Gründer der Kongregation der Salvatorianerinnen und Salvatorianer. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich, Karl Felderer, bedanke mich für Ihr Dabeisein und wünsche noch einen schönen und angenehmen Sonntag.